Shalom Uvracha, Frieden und Segen sei mit euch. Ich grüße euch alle ganz herzlich hier in Aalen mit Doppel-A-A, Aalen. Das musste ich ja wissen beim Einprogrammieren meinem Navigator. Also zuerst einmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung, hier nach Aalen kommen zu dürfen. Vielen Dank, dass ihr auch gekommen seid bei dieser Hitze. Ich dachte, ihr liegt irgendwo auf irgendeiner grünen Wiese und genießt das sommerliche Wetter, aber dass ihr hierher gekommen seid, also das freut mich hier ganz, ganz besonders. Heute möchte ich sagen, ist das so etwas wie ein Sängerwettstreit. Vor einem Jahr, da war mein Charming Boy, mein Sohn Doron schon einmal hier. Jetzt muss ich mich besonders anstrengen. Ach ja, ich bin einfach froh, dass unsere Familie im Dienst des Herrn ist. Und dass jeder so einen Auftrag von Gott hat und das ist etwas Wunderbares. Ich möchte zuvor eine ganz kurze Biografie geben, weil hier war ich noch nicht. Meine lieben Brüder und Schwestern, 1941 wurde ich in Magdeburg geboren, Magdeburg an der Elbe. Meine Eltern waren Juden seit Abrahams Zeiten, aber sie wollten keine Juden mehr sein, wie viele deutsche Juden, die irgendwie Karriere gemacht haben, reich geworden sind. Sie wollten in Deutschland ihr Judentum abschütteln. Aber das hat nichts genützt, denn Hitler hat ja nicht nur die Juden verfolgt, die praktizierende, betende, barttragende Juden waren, sondern alle Juden jüdischer Herkunft, und wenn sie noch so deutsch waren und dachten. Und so hat uns eine evangelische Küsterfamilie in Quedlinburg im Harz in einem schiefen Hinterhaus versteckt. Wir hatten zwei Zimmer. Das heißt, es war nicht eng. Und wir haben also nicht gelitten. Und als wir dann hinterher, 1945, der Krieg war zu Ende, wieder rauskamen, meine Eltern, mein 7 Jahre älterer Bruder und ich, das war unsere Familie, gingen dann wieder zurück nach Magdeburg, unsere Häuser standen noch. Naja, das Leben am Anfang der DDR ging dann weiter und dann kam der November 1950, und da wurde uns morgens früh, ganz früh zugesteckt, haut ab, heute Nacht kommen sie euch abholen nach Sibirien. Das war eine der stalinistischen Säuberungen in der ehemaligen DDR. Und so mussten wir wieder alle stehen und liegen lassen und sind geflohen nach Westdeutschland. Und da musste ich als 9-Jähriger, das war November, durch einen Fluss waten, das Wasser stand mir bis hier. Daher, ich friere heute noch. Aber hier in Aalen, wo es so schön warm ist, also nicht. Und dann sind wir dann hinterher nach Westdeutschland gezogen. Und auf der anderen Seite des Baches, Flusses, kannst du nennen, wie du willst, nicht wahr? Da habe ich dann meiner Mutter gesagt, Mami, wenn ich einmal groß bin, will ich nicht mehr weglaufen müssen. Sie hat mir das immer erzählt. Ja, und daraus wurde dann, als ich dann meine Frau kennenlernte, die beste Ehefrau, die es überhaupt gibt, wirklich, das sagt immer Kishon, aber der Kishon hat das von mir abgekupfert. Meine ist die beste, aber wirklich, ich würde sie jeden Tag wieder heiraten, da stehe ich für. Und es ist auch schön, miteinander alt zu werden. Und dann, als wir vor 45 Jahren geheiratet haben, sind wir noch in der Hochzeitsnacht nach Israel ausgewandert. Warum in der Hochzeitsnacht? Ich wollte erst gar keine Wohnung anfangen. Billige Ikea-Möbel gab es da vor 45 Jahren noch nicht. Also das wäre ein teures Vergnügen gewesen. Und so sind wir gleich nach Israel ausgewandert in einem Kibbutz. Und dort wurde uns auch schon der erste Sohn, unser Ariel, geboren im Kibbutz. Ariel, der heute der Geschäftsführer unserer Redaktion ist. Gott hat uns 5 Kinder geschenkt. Die sind alle in Israel verheiratet. Und so wie ich sehe, alle glücklich verheiratet. Und Gott hat uns 21 Enkelkinder geschenkt. Ihr merkt, Israel ist ein fruchtbares Land. 21 Enkelkinder und das Älteste ist gerade 16. Also alle halbe Jahre fast, da kriegten wir so etwas Kleines in den Schoß gelegt. Und meine süße Frau, die ist Fulltime-Babysitter. Denn weil alle wohnen in Jerusalem und Umgebung, das heißt Anruf genügt, wenn irgendwie Hilfe notwendig ist, und das ist dann einfach so. Und daher sind wir einfach froh, dass wir in Israel leben dürfen. Ich sage das hier ganz offen. Das ist uns ein ganz großes Vorrecht, eine ganz große Freude. Ich möchte nirgendwo anders als in Jerusalem leben. Vielleicht in Aalen, aber Aalen kenne ich noch nicht. Das könnte sein, I don't know. Jedenfalls herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe dann in Israel eine Redaktion aufgemacht. Ich war, jetzt bin ich Rentner, Journalist, auch Kriegsberichterstatter und alles Mögliche. Und ich sage euch hier mal ganz offen, ich habe das angefangen als Ein-Mann-Betrieb, als Freelance-Journalist, wie man das so schön sagt, als freischaffender Journalist. Ich habe damals, um meine Familie durchzubringen, für etwa 100 deutschsprachige Zeitungen gearbeitet. Die 100 deutschsprachigen Zeitungen, angefangen von der Bild bis zu sonst einer christlichen Zeitung, die bekamen alle die Nachrichten und alle die Fotos und alles, was notwendig war. Aber ich bekam nur Geld für das, was sie veröffentlichten. Und der Chefredakteur hier irgendwo in Mainz oder sonst wo, der nie in Israel war, ich sage es einmal so ganz platt, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte, er entschied aber, ob die Sache reinkommt oder nicht reinkommt. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, das mache ich nicht mehr mit. Ich hatte nur die Wahl, so zu schreiben, wie er es gerne haben möchte, aber dann wäre es nicht mehr 100% wahr gewesen. Oder mich selbstständig zu machen, und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und Gott sei Dank, aus dieser Entscheidung für die Wahrheit ist heute ein Betrieb geworden. Wir haben heute 30 vollzeitige Mitarbeiter in unserer Redaktion. 30 vollzeitige Mitarbeiter, das ist schon was, die Monat für Monat versorgt werden müssen. Die müssen natürlich auch etwas dafür tun. Wir gehen ganz stark nach dem Motto, wie der liebe Gott es gesagt hat, 6 Tage in der Arbeit sollst du arbeiten. 6 Tage in der Woche sollst du arbeiten. Stimmt's? Am 7. darfst du ruhen. Nicht umgekehrt. Und so ist es halt, und wir danken einfach Gott dafür. Unsere Zeitschrift erscheint in Deutsch, in Englisch, in Japanisch, in Koreanisch, in Holländisch. Und dann haben wir noch in 8 verschiedenen Fernsehstationen bringen wir unsere Nachrichten. Ich kann euch sagen, da ist wirklich was los. Wir müssen was tun. Denn wir gehen immer noch nach dem altmodischen Motto, unsere Leute müssen überall vor Ort sein, um das zu bringen, um selbst zu erfahren, selbst zu sehen, was Sache ist. Und daher bitte ich auch euch, für uns und für unsere Arbeit zu beten. Betet für Israel, betet auch für unsere Redaktion, dass unsere Leute immer das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden und dass sie in allen Dingen so schreiben und berichten, dass es vor Gott, in erster Linie vor Gott besteht. Alles andere ist sekundär. Ihr Lieben, ihr habt heute ein gewaltiges Thema euch ausgesucht. Israel zwischen Krieg und Frieden. Meine Brüder und Schwestern, wer viel von Brot redet, der hat meistens Hunger. Und wer viel von Geld redet, der hat meistens Schulden. Und wer viel vom Frieden redet, der rüstet heimlich zum Krieg. Das ist die Quintessenz des Bibelwortes aus Jeremia 6, Vers 14. Und da heißt es nämlich, ich lese, die Wunden meines Volkes wollen sie oberflächlich heilen, indem sie verkünden Frieden und Sicherheit, obwohl kein Frieden und keine Sicherheit herrschen. Eines muss man wissen, das Erste, was im Krieg getötet wird, ist die Wahrheit. Denn man redet vom Frieden, aber man führt das Volk in den Krieg. Ich war in mehreren Nahostkriegen Kriegsberichterstatter und ich weiß, Krieg ist in Wahrheit nur ein erweiterter Zweikampf. Der ist Sieger, der die besseren Waffen hat und der sie am besten bedienen kann. Und eins möchte ich auch sagen, ohne Prophet zu sein, jeder neue Krieg wird immer schlimmer als der vorangegangene. Ich habe im Kriege Fotos gemacht, die ich nie veröffentlichen werde, weil ich sie nie veröffentlichen möchte. Ich sage euch hier und ich bekenne das, wenn man länger als 3 Tage als Kriegsberichterstatter an der Front ist, verliert man als Fotograf seine Seele. 3 Tage ist die Grenze. Das merkt man nämlich daran, wenn man so lange wartet, bis ein Raubvogel kommt, um die Augen eines Gefallenen auszupicken, damit daraus ein interessantes Foto wird. Wenn man das merkt, dann verliert man seine Seele. Und wenn man beim Angriff in den Schützengraben springt und plötzlich zwischen aufgedunsenen Toten steht, die in ihrer Totenstarre mit dem Finger zum Himmel weisen, meine Brüder und Schwestern, dann hört man auf, einen Unterschied zwischen Uniformen zu machen, dann gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Freund und Feind, denn wir sind alle nach dem Ebenbilde Gottes geschaffen. Und wenn man miterlebt, wie zum Beispiel Haifische in Ägypten am Bittersee, das war während des Jom Kippur-Krieges, die Leichen der Gefallenen fressen und syrische Offiziere auf den Golanhöhen ihre Soldaten, wegen ihrer schlechten Ausrüstung desertieren wollten, an Bäume fesselten und vor laufenden Kameras köpften. Und wenn man miterlebt hat, wie PLO-Palästinenser, libanesische Christenkinder, Maroniten, zuerst vergewaltigten und danach verstümmelten und die verstümmelten Leichenteile auf die Altäre der Kirchen warfen und hinterher die Christusfiguren vom Altarkreuz wie beim Vogelschießen abgeschossen haben, dann kann mir niemand mehr sagen, dass Krieg irgendwie eine gerechte Sache ist. Ich weiß nicht, ob Sie mir das abnehmen, aber irgendwie war ich in den Kriegen immer stolz darauf, Israeli sein zu dürfen. Denn neben der Selbstverteidigung, denn alle Kriege, die Israel bisher mitmachen musste, waren Israel aufgezwungen, haben die Israelis sich trotz allem menschlich verhalten. Sie haben oft sogar ihr eigenes Leben in Gefahr gebracht und auch verloren, um Zivilisten, die irgendwie zwischen die Fronten geraten sind, zu retten. Wenn man all das miterlebt hat, dann glaubt man nicht mehr an ein Friedensgerede. Ich sage hier ganz offen, dann vermutet man in den Friedensverhandlungen trojanische Pferde. Sie wissen, was trojanische Pferde sind. So wie zum Beispiel bei dem jetzigen Waffenruheabkommen zwischen Israel und den Palästinensern. Denn einen Tag, nachdem Israels Ministerpräsident Ehud Olmert den Palästinensern um des Friedens willen 88-92% der sogenannten Westbank, Judäa und Samaria und sogar die Jerusalemer Altstadt angeboten hat, nur einen Tag danach, nach diesem Angebot des Friedens, verkündeten Hamas-Palästinenser, ich zitiere, wir werden niemals Israel anerkennen. Unser Kampf wird dazu führen, dass Israel verschwindet. Vergessen wir nicht, auch das trojanische Pferd damals war eine Gabe des Friedens, das jedoch zum Untergang von Troja führte. Meine Brüder und Schwestern, die Geschichte ist voll von trojanischen Pferden. Griechen, nehmen wir mal die Geschichte von damals, Griechen und Trojaner kämpften um das Jahr 1700 vor Christus gegeneinander. Und da griffen die Griechen zu einer List und schenkten Troja zum Zeichen des Friedens ein Pferd. Und unter dem Jubel, Frieden in unserer Zeit, holten die Trojaner dieses Pferd in ihre Stadt hinein. Doch mitten in der Nacht entstiegen diesem Friedenspferd Trojas Feinde, überraschten die Trojaner und zerstörten das stolze Troja. Schon König Salomo sagte, es gibt nichts Neues unter der Sonne und es gibt's auch nicht. Und eines von den letzten trojanischen Pferden war das Münchner Appeasement-Abkommen, das der britische Premierminister Chamberlain am 30. September 1938 in München mit Hitler unterzeichnete, um, wie das Wort Appeasement sagt, Hitler zu befriedigen. Der britische Premierminister jubelte hinterher: Peace in our time, Frieden in unserer Zeit. Und meinte, er hätte Hitler damit diplomatisch besiegt. Dabei war dies Hitlers trojanisches Pferd. Denn nur 40 Tage danach, 40 Tage nach diesem Ausruf Frieden in unserer Zeit, 40 Tage danach, in der Nacht vom 9. bis zum 10. November 1938, brannten in der Reichskristallnacht in Deutschland die Synagogen und kamen in der gleichen Nacht die ersten 30.000 Juden in die KZs. In deren Folge wurden 6 Millionen Juden systematisch umgebracht. Und 11 Monate nach diesem Jubelruf, Peace in our time, Frieden in unserer Zeit, nur 11 Monate danach, am 1. September 1939, begann der Zweite Weltkrieg, in dem insgesamt 55 Millionen Menschen ums Leben kamen. Menschen, Deutsche, Russen, Holländer, Franzosen, Engländer. Und 14 Millionen Menschen wurden aus ihrer Heimat vertrieben. Ihr Lieben, das war alles die Folge. Peace in our time. Und alles begann mit diesem modernen trojanischen Pferd. Frieden in unserer Zeit. Und darum sagt der Prophet, dass wir uns nicht irreführen lassen sollen. Wenn sie sagen, Friede, Friede, dann hat es keinen Frieden. Und wiederum warnt der König Salomo in seiner Weisheit, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt. Denn nun schieben die Vereinten Nationen, die UNO und die EU Israel ein neues trojanisches Pferd zu, in dem nun Palästinenser sitzen, die auf ihre Stunde warten, um zusammen mit dem Iran Israel, wie es heißt, von der Landkarte zu vertilgen. Denn wieder spricht heute alles vom Frieden. Frieden in unserer Zeit. Israel ist nach 60 Jahren Krieg und Terror, meine Brüder und Schwestern, kriegsmüde geworden und will Frieden um jeden Preis. Und dieser unbändige Wunsch nach Frieden macht nicht nur blind, sondern macht auch leichtsinnig. Das ist die große Gefahr. Und so holt man leichtsinnig das trojanische Pferd zu sich herein und warnende Kassandra-Stimmen, wie es damals einmal war im damaligen Troja, werden in unserer Zeit von Friedensaktivisten als Kriegshetze verworfen. Dabei warnt Gott ganz deutlich davor. Israel hat 7 Verteidigungskriege mitgemacht und vor jedem Krieg versicherten die Vereinten Nationen, die UNO, dass Israel sich in Sicherheit wähnen kann, dass für Israel keine Kriegsgefahr besteht. Und dennoch musste dieses junge Israel 7-mal in den Krieg ziehen. So sind in den 60 Jahren seit Bestehen Israels 22.500 Israelis, Soldaten und Zivilisten, ums Leben gekommen. Das heißt, mehr als ein Israeli pro Tag. Und alles nur, weil man immer geglaubt hat, jetzt haben wir Frieden. Frieden in unserer Zeit. In Hebräisch sagen wir Shalom Achshav dazu, Peace now, Friede jetzt. Ihr Lieben, das ist ein verhängnisvoller Irrtum. Ein verhängnisvoller Irrtum ist, die von Friedensaktivisten zeitlich falsche Einordnung des Prophetenwortes aus Jesaja 2 von 3 bis 4. Und in diesem Jesaja-Wort heißt es, ich lese, denn von Zion wird Belehrung ausgehen und das Wort von Jerusalem. Dann wird der Herr zwischen den Völkern richten und unter den Völkern Recht sprechen. Und sie werden dann ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu Winzermessern. Das ist die Parole der Friedensleute. Aber meine Brüder und Schwestern, in dieser Epoche, in dieser Zeit leben wir leider, Gott sei geklagt, noch nicht. Denn noch lassen sich die Völker nicht von Zion belehren. Und noch spricht der Herr nicht von Zion, von Jerusalem aus Recht. Die Völker achten ja gar nicht darauf. Noch leben wir nicht in der Zeit der Abrüstung, sondern leben immer noch in der Zeit der weltweiten Aufrüstung. Wie Gott es ganz klar in dem Propheten Joel Kapitel 4 Vers 10 vorausgesagt hat. Und da heißt es, ich lese, macht dies unter den Heidenvölkern bekannt, rüstet euch zum heiligen Krieg, bietet die geübten Krieger auf, lasst alle Kriegsleute aufmarschieren. Denn, und jetzt kommt der Unterschied zu Jesaja, denn schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern um und eure Winzermessern zu Lanzen. Also nicht Schwerter zu Pflugscharen, sondern zuerst, in der Zeit leben wir noch, Pflugscharen zu Schwertern. Meine Brüder und Schwestern, die Bibel ist keine Menükarte, keine Speisekarte, aus der wir uns aussuchen können, was uns gerade schmeckt, sondern sie ist Gottes Fahrplan, Gottes Zeitplan. Und demnach leben wir noch in der Zeit der Aufrüstung und noch nicht in der Zeit der Abrüstung. Und wer dies verwechselt, der kommt in böse Kriegsnot, weil er anstatt das trojanische Pferd abzulehnen, es zu sich hereinholt und damit seinen eigenen Untergang schafft. Ich sage hier ganz klar, sich Frieden zu wünschen und vom Frieden zu träumen, ihr Lieben, das ist eine gute Sache, das tun wir Tag und Nacht. Lebt doch einmal in Israel. Nur dieser Traum nach Frieden, dieser Wunsch nach Frieden darf uns nicht den Sinn für die Realität rauben. Ja, wir müssen das Palästinenserproblem lösen. Darüber gibt es gar kein Wenn und Aber. Ebenso wie Israels Juden eine unauslöschbare Realität im Heiligen Land sind, so sind auch die Palästinenser eine Realität, die sich nicht irgendwie in der Luft auflösen lässt. Doch eins müssen wir wissen, wer sein Hemd falsch angefangen hat zuzuknöpfen, kommt nicht umhin, es wieder aufzuknöpfen und von vorne angefangen wieder richtig zuzuknöpfen. Der israelisch-palästinensische Konflikt wäre nicht nötig, hätten die Araber 1947 den UNO-Teilungsplan anerkannt. Die Juden jubelten damals, als dieser Teilungsplan der Vereinten Nationen verkündet wurde. Doch die Araber lehnten diesen Teilungsplan ab mit dem Argument, alles oder nichts. Und das ist auch heute noch die Einstellung der Palästinenser, die 1964 von Arafat als Araber in Palästinenser umbenannt worden sind. Ausländische UNO- und EU-Diplomaten lassen sich blenden, wenn sie meinen, dass die Palästinenser jetzt einer Teilung des Heiligen Landes zustimmen werden. Das stimmt nicht. Denn eine letzte Umfrage, die ergab, denn nur 20% der Palästinenser stimmen für eine Zwei-Staaten-Lösung. Nur 20%. 80% fordern nach wie vor, wie damals 1947, alles oder nichts. Nicht nur der Iran will Israel ganz von der Landkarte vertilgen, auch die radikalen Hamas-Palästinenser und sogar die sogenannten gemäßigten Fatah-Palästinenser haben nur eins Ziel, die Vernichtung Israels. Dass ihnen das aber nicht gelingt, ihr Lieben, das macht nicht unser Unser Militär, das Militär können Sie vergessen. Dass Ihnen das nicht gelingen wird, dafür sorgt der allmächtige Gott. Denn der Name Israel heißt ja nicht umsonst, für den Gott streitet. In der Pessach-Haggadah, wir haben ja alle Jahre wieder, nicht wahr, unser Passafest oder Pessachfest, und in dieser wunderschönen Seder-Liturgie, wenn wir die Pessach-Haggadah lesen, ach, das ist ein wunderschönes Fest. Und da heißt es dort zu einer bestimmten Zeit, dann lesen wir dort die Bibelworte, und ich lese hier die Bibelworte einmal. Nicht ein Engel hat das Strafgericht über Ägypten ausgeübt, nein, ich, der Herr selber, war es. Kein Cherub hat euch aus Ägypten herausgeführt, nein, ich, der Herr selber, war es. Ich habe Israel mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt. Kein Seraph wird euch mein Volk beschützen. Nein, ich, der Herr selber, werde mit euch sein und euch retten. Wisst ihr, was das heißt? Israels Rettung ist Chefsache. Das überlässt er nicht irgendeinem Engel, und mag es noch ein Seraph oder ein Cherub oder ich weiß nicht was sein. Israels Rettung ist Chefsache. Das macht er selber. Und darauf können wir uns sehr gut verlassen. Ein Engel könnte wohl mal etwas falsch machen. Ich weiß es nicht, ich kenne keine Engel. Aber ich kenne meinen allmächtigen Gott und er macht keine Fehler. Und das ist das Gute. Und daher brauchen wir uns nicht zu fürchten, heißt es doch in Sacharja Kapitel 12, an jedem Tage werde ich, der Herr, die Rosse der Feinde mit Scheu werden schlagen und ihre Reiter mit Blindheit und Wahnsinn. Auf diese Weise wird der Herr die Bewohner Jerusalems und sein auserwähltes Israel und Juda beschirmen und bewahren und mit den Völkern ins Gericht gehen und alle Völker vernichten, die gegen Jerusalem und Israel Krieg geführt haben. Das ist Gottes Wort. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht könnte es sein, dass hier Leute sind, denen diese Worte zu krass sind. Denn wer hört schon gerne Worte, die ein Gericht ankündigen? Besonders, wenn es sich dabei um Gerichtsankündigungen gegen Israelfeinde handelt, die man auch Antijudaisten oder Antisemiten oder heute Antizionisten nennen kann. Doch vergessen wir nicht, meine Brüder und Schwestern, die Geschichte ist voller Kriege und Pestilenzen. Ist voller Völkermorde und Religionskriege, von Naturkatastrophen und voller Holocaustzeiten. Und da sollte Gott die Feinde seines Volkes verschonen. Nein. Warum schildere ich dies so ausführlich? Um ihnen billig Angst zu machen? Nein. Nein, nur um sie zu ermahnen, sich schon jetzt auf die Seite Gottes zu schlagen. Und damit auch auf die Seite Israels, seines Volkes, zu stellen. Damit sie gar nicht erst in Versuchung kommen, irgendwann einmal sich in die Reihen der Feinde Gottes und der Feinde Israels einmustern zu lassen. Doch jede negative Seite hat auch immer, Gott sei Dank, eine positive Seite. Das heißt, wenn wir uns dem Licht zuwenden, dann bleibt der Schatten immer hinter uns. Es gibt manchmal Leute, die meckern immer über den Schatten und was sie alles so Dunkles vor sich haben. Wende dich dem Licht zu, dann ist der Schatten hinter dir. Soll ich dir eins sagen, verraten, das ist ein Geheimnis. Das Licht hat noch nie Finsternis gesehen. Dann überall, wo das Licht hinscheint, ihr Lieben, da gibt es keine Finsternis mehr. Und das ist das Gute. So heißt es auch schon im Psalm 23, du deckst mir reichlich den Tisch vor den Augen meiner Feinde, du salbst mir das Haupt mit Öl und schenkst mir den Becher überfließend ein. Tja, und all das Gute, das Gott in den 60 Jahren an Israel getan hat, ihr Lieben, vergessen wir es nicht, tat er vor den Augen der Feinde Israels, im Angesichte unserer Feinde. Im Angesichte der Feinde Israels, die laut Psalm 83 auch Gottes Feinde sind. Lies einmal Psalm 83. Die Feinde Israels sind zugleich Gottes Feinde. Das heißt aber umgekehrt auch, die Freunde Israels sind zugleich auch Gottes Freunde. Wisst ihr das? Und heute, nach nur 60 Jahren, ist Israel ein wunderbares, fruchtbares Land geworden, das seine Früchte in alle Welt exportiert. Ihr Lieben, pro Jahr exportiert Israel über 100 Millionen Blumen in alle Welt. Über 100 Millionen Blumen. Wisst ihr, was das eigentlich heißt? 100 Millionen Blumen? Aus einem Land der Wüste? Wenn hier Deutschland und Aalen und Umgebung, nicht wahr, 100 Millionen Blumen exportieren würde, dann könnte ich das verstehen, warum. Eine Woche regnet es, eine Woche, nicht wahr, ist die Sonne. Ihr habt ja Regen genug, aber wir haben das Land der Wüste. Und aus der Wüste exportiert Israel pro Jahr mehr als 100 Millionen Blumen. Und ihr Ehemänner, vergesst nie den Hochzeitstag. Ich habe ihn vergessen, Mann. Wisst ihr, was das heißt? Dann kauft Blumen aus Israel, damit ihr eure Frauen glücklich machen könnt. Israels Produkte gehen sogar über den Umschlagplatz Malta, dieser kleinen Insel im Mittelmeer, exportiert Israel seine Produkte in arabische Länder. Die Produkte, die Israel nach Malta exportiert, können die Malteser gar nicht alle gebrauchen. Das geht dort unausgepackt aus den Containern gleich in die arabischen Länder, die keine diplomatischen Beziehungen zu Israel unterhalten, weil sie noch sogenannte Feindstaaten zu Israel sind. Wissen Sie, ich bin ein Vielflieger. Ich habe einen Frequent Traveler Pass. Ich sitze mehr im Flugzeug als zu Hause auf dem Sofa. Ich weiß gar nicht, ob wir ein Sofa haben. Muss ich mal meine Frau fragen. Und wenn ich dann nicht wahr am Flugplatz bin und dann nicht wahr sehe ich dann im Warteraum nicht wahr so Scheichs aus Dubai oder aus Saudi-Arabien nicht wahr so weiß gekleidet, die Männer strahlendes Weiß und dahinter nicht wahr 5, 6, 7, 8 schwarz verkleidete Frauen mit einem kleinen Seeschlitz, da weiß ich, die kommen wirklich irgendwo aus Arabien. Und dann habe ich die größte Freude, mich zu erkennen zu geben und zu sagen, hört mal, ich komme aus Jerusalem. Und jedes Mal, ihr habt noch nie Ärger bekommen. Wir hatten die tollsten Gespräche miteinander. Und dann sagen sie immer wieder, wir kennen eure Produkte. Und dann spiele ich das Spiel mit. Es gibt so Spielregeln. Ich sage, unsere Produkte können sie doch gar nicht kennen. Denn die Produkte, die über Malta dort in die arabischen Länder gehen, da steht nirgendwo drauf, Made in Israel, Produkt auf Israel. Nirgendwo. Das lässt Israel da weg. Und dann sagen die mir, die Scheichs, nicht wahr, im Hintergrund, die seeschlitzverschleierten Frauen, die sagen mir dann von wegen, aber die Qualität verrät es. Und das ist das Gute, da bin ich sehr froh. Auch die Araber sollen sehen und schmecken, wie freundlich Gott ist, wie freundlich Gott mit seinem Volk Israel umgeht. Und alles hat vor 60 Jahren damit angefangen, als Israel in rosa Seidenpapier verpackte Jaffa-Orangen exportierte. Die ältere Generation weiß es, ich rieche sie heute noch in diesem wunderschönen Seidenpapier verpackt. Ihr Lieben, das war für die Deutschen kurz nach dem Holocaust ein Wunder. Denn nun aßen sie Orangen aus dem Land der Juden. Ja, Gott tut Wunder. In den nur 60 Jahren hat sich Israel von einer Agrarnation in eine Hightech-Nation verwandelt. Israelis sind als Computerexperten in aller Welt gefragt. Besonders deutsche Firmen, die werben um israelische Arbeiter. Ich habe hierher gefunden. Ihr habt die gesucht, stimmt? Tja, hättet ihr einen Navigator im Auto gehabt, Denn der Navigator ist eine israelische Erfindung. Übrigens, alles, was mit Navigation zu tun hat, ist eine israelische Erfindung. Die Bibel ist unser bester Navigator. Wenn wir uns immer an die Bibel halten, finden wir den Weg. Und Jesus selbst sagt, ich bin der Weg. Der Navigator. Sein Wort ist der Navigator. Und damit wir hier auch nicht wahr in das Kinozentrum finden, braucht es auch eine israelische Erfindung, einen Navigator. Solange das Land noch eine Wüste und Einöde war, legten die Palästinenser keinen Wert auf dieses Land, ihr Lieben. Tja, und jetzt wollen sie wieder alles haben. Jetzt beanspruchen sie das ganze Land zwischen Mittelmeer und Jordanfluss. Doch damit machen sie die Rechnung ohne den Wirt, denn ohne den Segen Gottes, ihr Lieben, läuft nichts. Auch in Israel nicht. Als Israel den Gazastreifen räumte und die 8000 jüdischen Siedler aus Gush Katif vertrieb, aus diesem Gazastreifen hatten die 8000 Siedler eines der fruchtbarsten Gegenden gemacht. Tja, und Israel hoffte, dass die Palästinenser wie die Israelis nun dort genauso weitermachen wie die Israelis, um Früchte anzubauen. Nein, was taten sie? Als erstes, sie zerstörten die Treibhäuser und machten ein Kriegsgebiet daraus gegen Israel. Von dort aus schießen sie heute Kassam-Raketen gegen Israel. Dennoch, im Angesichte unserer Feinde deckt Gott den Tisch. Und ich sage euch eins, diesen vollen Tisch wünsche ich auch den Palästinensern. Tja, doch während die Israelis für diesen vollen Tisch auch arbeiten müssen, die müssen arbeiten, lassen sich die Palästinenser derzeit von der UNO durchfüttern. Denn die 3 Millionen Palästinenser in der Westbank, Judäa und Samaria, im Gazastreifen und wo auch immer dort in unserem Gebiet, werden von insgesamt 1700 Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen, der EU und so weiter versorgt. 1700 Hilfsorganisationen bemühen sich um das Wohlergehen der Palästinenser. Und allein in den letzten 8 Jahren bekamen die Palästinenser 38 Milliarden Euro von den Spenderstaaten. Und von der Weltgemeinschaft seit Bestehen Israels erhielten die Palästinenser insgesamt umgerechnet 93 Milliarden Euro. Israel dagegen und die Juden weltweit erhielten im Rahmen der Wiedergutmachung umgerechnet dagegen nur 43 Milliarden Euro. Wisst ihr, was das heißt? Die Palästinenser hätten mit diesem vielen Geld auch ein wunderbares Wirtschaftswunderland bauen können. Aber sie haben es nicht getan. Das Geld floss in Waffen, in Terror oder in korrupte Taschen. Aus 140 Nationen wanderten die Juden nach Zion zurück. Und wer Israel heute besucht, der staunt über den Bauboom. Ihr habt den Film vorhin gesehen. Ich hoffe, er hat euch Geschmack gemacht, nach Israel zu kommen und zu besuchen. Tja, 3 Millionen Juden wanderten seit Staatsgründung Israels in Israel ein. Doch nirgendwo finden sie in Israel ein Flüchtlingslager für die Juden. Und das, tja, obwohl die Vereinten Nationen Israel diesbezüglich nirgends und nie geholfen haben. Und die Integration der Juden aus aller Welt, aus 140 Nationen, ist gar nicht so einfach. Denn ein Jude aus New York hat ein anderes Bildungsniveau als ein Jude aus Äthiopien oder aus Marokko oder aus Russland. Allein seit Ende 1989 kamen 1,2 Millionen Juden aus Russland. Die mussten wir alle aufnehmen. Und weil wir nicht zu den Drittweltländern gehören, hat uns die UNO dabei nicht geholfen, dies zu finanzieren. Wir mussten das finanzieren. Und das ist genau das, was der Prophet Hesekiel in Kapitel 37 vorausgesagt hat, als Gott ihn in seiner Vision dort auf das Feld der Totengebeine stellte. Und zuerst sammelten sich die sehr verdorrten Knochen, heißt es dort. Danach fügten sie sich wieder passend zueinander. auf die dann Fleisch und Sehnen wuchsen. Und somit aus den losen Totengebeinen wurde wieder ein Körper, besser gesagt ein Volkskörper. Meine Brüder und Schwestern, die Einsammlung der Totengebeine ist die Einwanderung der Juden aus aller Welt nach Zion. Nun wird aus den Juden nach 2000 Jahren wieder ein Volk. Juden aus Deutschland und aus Kurdistan, aus Marokko und Bulgarien heiraten miteinander. Ihre Kinder sind schon eine ganz neue Generation, der neue Volkskörper, den Gott verheißen hat. Meine 21 Enkelkinder gehören dazu. Doch erst wenn diese zwei Werdegänge abgeschlossen sind, bläst Gott seinen Ruach HaKodesh, seinen Heiligen Geist in sie hinein. Meine Brüder und Schwestern, bitte erwarten Sie derzeit noch nicht so viel von Israel. Noch sind die Israelis nur dem Stande nach, das heißt ihrer Auserwählung nach, können Sie nachlesen, in 5. Mose 7, Vers 7, nach das heilige Volk. Dem Zustande nach sind sie noch nicht das heilige Volk. Danach aber, wenn Gott seinen Geist in sie hineinbläst, aber vorher müssen sie erstmal wieder gekommen sein, zu einem Volkskörper geworden sein. Erst dann, wenn Gott seinen Geist in sie hineinbläst, dann sind sie auch dem Zustande nach ein heiliges Volk. Und auf diesen Tag warte ich. So deckt der Herr Israel nicht nur reichlich den irdischen Tisch, sondern salbt demnächst auch Israel uns, unser Haupt, mit seinem Öl. Denn ohne seinen Segen würde Israel weder das irdische noch das geistliche Ziel erreichen. Es ist alles abhängig von Gott. Und weil wir das alles, meine Brüder und Schwestern, mit unseren Augen heute sehen können, müssen wir das nicht mehr glauben. Wir leben in einer Generation, wo uns der Glauben entzogen wurde. Denn wir können das, was mit Israel geschieht, was Gott Israel verheißen hat, die ganzen Verheißungen, die können wir heute mit den Augen sehen. Wir müssen sie nicht mehr glauben. Tja, und jetzt kommen wir in ein Problem. Denn der Glaube, so sagt es der Hebräerschreiber in Kapitel 11, der Glaube ist ein festes Überzeugtsein von den Dingen, die man mit den Augen nicht sehen kann. Nicht sehen kann. Weil man die bezüglich Israel in Erfüllung gegangenen Verheißungen aber heute mit den Augen sehen kann, erübrigt sich der Glaube. Das heißt, damit wird jedem die Entschuldigung genommen, sagen zu können, ich kann das mit Israel nicht glauben. Das kann er auch nicht mehr. Das kann er nicht mehr. Warum? Er kann es heute sehen. Das ist heute, Israel ist keine Glaubenssache mehr. Israel wäre eine Glaubenssache, solange Israel noch nicht existiert hatte. Aber weil heute Israel existiert, die Wüste blüht, die Juden sind heimgekehrt aus über 140 Nationen, ihr Lieben, das ist eine Tatsache, die kannst du sehen, bitte besuch uns. Und weil wir das sehen können, brauchen und können wir es nicht mehr glauben. Ich weiß, das bedeutet für viele ein Umdenken, doch nicht alleine zu Israel hin, sondern in erster Linie zu Gott hin, der sich, ob es uns gefällt oder nicht, immer zu Israel bekennt. Schwor der allmächtige Gott doch in Jeremia 31, Vers 37, ich lese, und da heißt es, so hat der Herr gesprochen, so wenig die festen Ordnungen des Himmels und die Grundfesten der Erde vergehen werden, so wenig will ich auch die gesamte Nachkommenschaft Israels verwerfen, wegen alles dessen, was sie begangen haben. Ich lese es noch einmal. So hat der Herr gesprochen, so wenig die festen Ordnungen des Himmels und die Grundfesten der Erde vergehen werden, so wenig will ich auch die gesamte Nachkommenschaft Israels. Wisst ihr, was das heißt, die gesamte Nachkommenschaft Israels bis heute und morgen und übermorgen? Die gesamte Nachkommenschaft verwerfen, das wird er nicht, wegen alles dessen, was sie begangen haben. Meine Brüder und Schwestern, wenn das keine Gnade ist, dann weiß ich nicht, was Gnade ist. Ich schließe mit einem Wort, steht zwar nicht in der Bibel, könnt ihr nicht in der Konkordanz sehen, ist aber doch biblisch. Und da heißt es, meine Brüder und Schwestern, mit Israel geht es aufwärts, das sehen wir, Gott sei Dank. Aber wir sehen auch, mit der Welt geht es abwärts. Das sehen wir auch. Aber weil es mit Israel aufwärts geht und mit der Welt abwärts geht, diese beiden Komponenten, die gehören zusammen. Mit Israel geht es aufwärts, mit der Welt geht es abwärts. Diese beiden Komponenten gehören zusammen und verraten uns. Mit der Gemeinde Jesu geht es bald heimwärts. Ihr Lieben, und das ist das Wichtige der Botschaft. Weil wir sehen, dass es mit Israel aufwärts geht und mit der Welt abwärts geht. Das ruft uns laut ins Ohr und ins Herz. Mit der Gemeinde Jesu geht es bald heimwärts. Und daher, meine Brüder und Schwestern, bereitet euch angesichts dessen vor. Mit Israel geht es aufwärts, mit der Welt geht es abwärts. Bereite dich vor, sei bereit, dem Herrn mit Freuden entgegengehen zu können. Hör auf mit jeder Spielerei des Glaubens, mach ganz klar ernst. Und wer heute noch nicht 100% weiß, dass er ein Kind Gottes ist, du, übergib dein Leben dem Herrn. Denk daran, mit Israel geht es aufwärts, das können wir sehen. Mit der Welt geht es abwärts, das können wir auch sehen. Beide zusammen sagt uns, mit der Gemeinde geht es bald heimwärts. Dafür musst du aber bereit sein, dein Leben Gott übergeben haben. Und während ich jetzt den aaronitischen Segen spreche in hebräischer Sprache, so wie er vor 3.500 oder 4.000 Jahren gesprochen wurde, wenn du dein Leben noch nicht Gott übergeben hast oder noch was in Ordnung bringen hast, bitte tu es in dieser Zeit. Wir stehen dazu auf. Yevarechecha Adonai v'yeshmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha. Yesa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Und es segne dich der Ewige und behüte dich. Es lasse der Ewige dir sein Angesicht leuchten und begnadige dich. Es wende der Ewige sein Angesicht zu dir hin und gebe dir Frieden. Vater im Himmel, du hast uns diesen Segen gegeben in diesem Wortlaut und hast verheißen und versprochen, wenn wir diesen Segen auf dein Volk legen, dann wirst du dein Volk segnen. Und ich lege diesen Segen auf diese Gemeinde. Ich lege diesen Segen, Herr, auf jeden Einzelnen, woher auch gekommen sein mag. Ich lege diesen Segen auf jeden, der hier ist und seine gesamte Familie. Ich lege diesen Segen, oh Gott, auf das deutsche Volk. Herr, und ich bitte dich, hilf, dass wir angesichts dessen, dass es mit Israel aufwärts geht, weil du es bist, der es tut. Aber Herr, wir sehen auch, mit der Welt geht es abwärts. Und das ruft in unser Herz hinein, dass du bald wiederkommst. Komme bald, Herr Jesus, und lass uns bereit sein. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Jetzt. Wir haben jetzt noch